Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Wir machen heute gleich zu Beginn eine Zeitreise in das Jahr 1980. Vor 40 Jahren brach im US-Bundesstaat Washington der Mount St. Helens aus. Er explodierte förmlich und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Wie es damals dort aussah und wie es heute dort ist, wo man fast bis an den Kraterrand spazieren kann, das erfahren Sie gleich. Warum in die Ferne schweifen, wenn die Berlin-Brandenburger Seenlandschaft auch viel Abwechslung und Ruheinseln bieten kann? Wir laden Sie ein zu einer Paddeltour unweit der Hauptstadt. In Hamburg richten wir den Blick auf das Chile-Haus. Die Ikone des Klinker-Expressionismus ist ein Markenzeichen der Hansestadt und wir spüren hier auch der Verbindung von Musik und Architektur nach. Und unser Sonntagsspaziergang endet heute mit einem Abstecher nach Island, wo in diesem Jahr Touristen wie Einheimische eine ganz andere Insel zu Gesicht bekommen, wo weniger mehr ist.
Taking a drink from a golden cup. Most days I'm looking on the bright side of an open door. Swing your partner and do-si-do. My feet keep telling me to go, go, go. Cross my heart, but I don't ask why. Some nights I can't help but
Schon damals, Ende des 19. Jahrhunderts, war er ein beliebter Ausflugsort, der Mount St. Helens an der amerikanischen Westküste im Süden des Staates Washington. Ganz in der Nähe lockte der Spirit Lake, ein großer Bergsee mit ganzjährigen Angeboten. Generationen von Boy- und Girl Scouts lernten hier im Sommer schwimmen und fischen und im Winter Skifahren. Dass der Berg ein Vulkan ist, hätten die meisten Besucher sicher nicht gedacht. Der letzte Ausbruch lag lange zurück, 1854. Doch der Vulkan ruhte nur und erwachte im Frühjahr 1980, also vor 40 Jahren, und machte über Wochen auf sich aufmerksam. Eine Evakuierungszone wurde eingerichtet, aber niemand hatte eine Vorstellung von dem, was dann am 18. Mai 1980 passieren sollte. Der größte, massivste Vulkanausbruch in der modernen Geschichte der USA. Der Mount St. Helens brach nicht nur aus, er explodierte geradezu, verwüstete ganze Landstriche. Heute kann man bis fast an den Krater heranfahren und sich die Geschichte des Berges erklären lassen. Dieter Wulff hatte sich noch vor Corona für uns auf den Weg gemacht.
You're looking across Silver Lake right now.
Wir blicken hier über den Silbersee und da hinten an dem grünen Streifen hinter dieser Wolkenbank, da liegt der Mount St. Helens.
Is where Mount St. Helens is.
Erklärt mir Penny Rose von Evergreen Escape Tours, einer kleinen Agentur in Seattle, Washington, die außergewöhnliche Touren im amerikanischen Nordwesten anbieten. Ich bin mit ihr für die Mount St. Helens Tour verabredet. Von Seattle aus fährt man etwa anderthalb Stunden auf dem Highway nach Süden Richtung Oregon, dann biegt man bei Castle Rock auf die Landstraße Richtung Osten. Von hier aus geht es nur noch bergauf. Kurz nach dem Abzweig haben wir uns am Silver Lake verabredet, wo mir Penny Rose zum Beginn unserer Tour erstmal einige Bilder zeigt.
Ich werde erstmal versuchen, dir einige Dinge zu zeigen, die du heute nicht wirst sehen können. Und eins davon ist, wie der Berg ursprünglich aussah. Stell dir einfach eine kleinere Version des Mount Fuji vor. Ein Stratovulkan, der sich aus vielen, vielen Schichten gebildet hat. Ein sehr, sehr junger Vulkan im Pazifischen Ring.
Den sogenannten Pazifischen Feuerring bilden hunderte Vulkane von der amerikanischen Westküste bis nach Asien. Und der Mount St. Helens ist einer davon, vielleicht der bekannteste. Auf dem ersten Bild, das Penny Rose mir zeigt, sieht man einen klassischen Vulkan, ein Berg deutlich über 3000 Meter hoch, der obere Teil schneebedeckt, ein historisches Foto vor dem großen Ausbruch.
When the eruption happened in 1980,
als er ausbrach, 1980, war das an der Nordseite. Wir sind hier im Westen. Und die ganze nordöstliche Seite rutschte ab und explodierte. Am Ende entstand daher diese Hufeisenform. Wir sind also hier im Westen und fahren jetzt Richtung Norden und können dann hoffentlich dort hineinsehen.
Bei diesem Ausbruch verlor der Vulkan etwa 500 Meter an Höhe, vermutlich der bis heute am besten dokumentierte Vulkanausbruch überhaupt. 2 Jahre später erklärte der amerikanische Kongress den oberen Teil des Mount St. Helens zum National Monument und eine Straße, der in den 90er Jahren gebaute Spirit Lake Memorial Highway, führt fast bis zum Gipfel. Da wollen wir hin, aber machen auf dem Weg erst noch mal eine Pause oberhalb des Toodle River.
Der Fluss Toodle kommt runter vom Mount St. Helens. Er speist sich von Gletschern und Schneefeldern an den Hängen des Vulkans Richtung Norden. Von uns aus gesehen blicken wir nach Süden. Und das Tal mit dem Fluss Toodle ist etwa 60 Meter unter uns.
Wir sind an dieser Stelle noch weit über 60 Kilometer vom Krater entfernt. Trotzdem, erklärt mir Penny Rose, hat es die Landschaft selbst hier bis heute verändert.
So if we were looking south, we would see the northern or where the northern face used to be, and as it collapsed.
Wenn wir nach Süden sehen, wo die Nordseite war, und als der kollabierte, entstand eine riesige Schlammlawine. Von den Leuten sagen, es hörte sich an wie ein Güterzug, der sich mit 100 Sachen ins Tal wälzte, alles zerstörte und im Tal eine Schlammschicht von etwa 80 Metern Höhe hinterließ. Nachher werden wir eine Wanderung machen, über einen Pfad, wo du dir das ganz aus der Nähe wirst ansehen können. Du wirst dann auf diesem Schlamm wandern.
And later on today we're going to do a hike through the Hummocks Trail and you'll actually get a chance to see that up close and personal. You'll be walking on that mud flow.
Doch dazu später mehr. Jetzt genehmigen wir uns erstmal ein Picknick im Grünen mit Blick aufs Tal. Penny hat alles bestens vorbereitet.
Okay, so we're making some black breakfast tea here. Some boiling hot water. And then we'll have some scones.
Es gibt Tee und Schokoladenplätzchen.
Is that enough?
That's perfect.
Good. Okay. I think I'm going to join you and have a little bit as we go.
Ich glaube, ich nehme auch was. Was kann es Schöneres geben als einen Tee am Flussufer hier im Nordwesten?
Von hier geht es weiter bergauf. Weiter Richtung Mount St. Helens zur Echo Lodge, dem einzigen Ort hier an der Nordseite des Vulkans, wo man als Tourist übernachten kann. Hier bin ich mit Mark verabredet, dem Betreiber der Echo Lodge und einer der wenigen Augenzeugen, der davon erzählen kann, wie es war, als der Vulkan erwachte.
My name is Mark Smith.
Ich bin Mark Smith, das jüngste Mitglied der Smith-Familie, die die Lodge am Spirit Lake betrieb, vor und nach der Explosion. Das einzige Problem nach der Explosion war, dass unsere Hütte unter einer 200 Meter dicken Schicht aus Schlamm, Geröll und Gestein lag.
The only problem was after the eruption, the lodge was under 600 feet of mud, rock and debris.
Mark, Anfang 60, dicker Schnäuzer und breite Hosenträger, ist im wahrsten Sinne ein Kind des Wilden Westens. Seine Familie lebt seit Generationen hier am Berg.
Wir hatten ein Restaurant, ein Café, 10 Zimmer. Nicht groß, aber es war in den 40ern gebaut und wir waren einer der wenigen privaten Anbieter.
Seit über zwei Monaten hatte der Vulkan im Frühjahr 1980 mit Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Vulkanologen aus dem ganzen Land waren angereist. Eine rote Zone war eingerichtet, innerhalb derer man evakuiert wurde, auch Mark und seine Familie. Dann aber schien der Berg sich zu beruhigen und man erlaubte den Bewohnern am 17. Mai, einem Samstag, tagsüber raufzufahren, um nach den Häusern zu sehen, erinnert sich Mark.
Meine Mutter war die einzige in unserer Familie, die nicht rauffuhr. Ich habe zwei Schwestern, einen Bruder und meinen Vater, aber sie war nervös und wollte da nicht rauf. Aber sie bat uns, die Familienfotos aus der Hütte mitzubringen.
Das machten sie auch, gingen aber noch zu Nachbarn. Die Fotos ließen sie liegen, denn am nächsten Tag wollten sie noch mal rauffahren. Dazu aber kam es nicht mehr.
Wir hatten gerade gefrühstückt und wollten los. Da sagte mein Dad, heute geht's nicht auf den Berg. Und man sah eine Wolke, die sich über dem Berg auftat. Eine Aschefahne. Wir waren westlich des Bergs und diese Aschewolke ging Richtung Nordosten, weg von uns. Dahinter kam die Sonne hoch und es sah aus wie bei der Explosion einer Atombombe, deren Pilz schnell stieg und dazwischen bläuliche Blitze am Himmel. Da wussten wir, das wird eine große, eine riesige Sache.
Eine bis in die Stratosphäre reichende Wolke begann sich zu entfalten. Für ihn kein Grund zu fliehen, sondern im Gegenteil. Den Vulkanausbruch und all diese Naturgewalten gesehen zu haben, das habe bei ihm alles verändert, sein ganzes Leben geprägt, meint Mark.
The lightning, it was more to me, more life-changing event to me. It was such a shock of unbelievable proportion. You know, I never dreamed I would see.
Diese Blitze waren für mich ein unglaublicher Schock, der mein Leben umwarf. Ich hätte nie geglaubt, eine solche Explosion zu erleben, diese Wolke und die Blitze. Es fühlte sich an, als wäre es das Ende der Welt. Ein Erlebnis, das man nur einmal im Leben hat. Es veränderte mein Leben und machte mich zu dem, was ich heute bin.
Aber es war auch life-changing und es really made me what I'm doing today.
Mit seiner Eco-Lodge ist er hier, an diesem Teil des Bergs, der einzige Anbieter für Touristen. Nur wenige Meter hinter seinem Grundstück beginnt die Schlammlawine, die sich durch das ganze Tal zieht. Das will er mir unbedingt noch zeigen. Etwa 15 Meter unter uns verlief damals die Straße, erklärt Mark, während wir über das Geröllfeld laufen, durch das sich der Tudelfluss jetzt langsam wieder seine Wege sucht.
Der Schutt, den du hier siehst, Felsen, Asche und Sand, gehört zu den 3 Millionen Kubikmetern Trümmer, die hier in dieser Gegend ins Tal spülten. Das ist eine der wenigen Ecken, wo es erlaubt ist, darauf zu laufen, die Felsen und die Asche direkt zu erleben.
Von hier fahre ich mit Penny Rose weiter bergauf Richtung Krater auf dem Spirit Lake Memorial Highway. Hier, wo wir jetzt hinfahren, der ganze obere Teil des Berges, wurde 1982, 2 Jahre nach dem Vulkanausbruch, vom amerikanischen Kongress zum National Monument erklärt. Hier steigen wir aus.
Wir sind jetzt hier in der Zone, die betroffen war von diesen super heißen Gasen und Felsen, die mit einer Geschwindigkeit von über 1000 Stundenkilometern hier entlang schossen. Wir sehen, wie all die Bäume einfach umgelegt wurden. Hier sind wir der Explosion so nahe. Die Bäume fielen einfach um wie Zahnstocher.
Tatsächlich ist der ganze Bergrücken, den wir von hier überschauen können, immer noch übersät von kahlen Baumstämmen, die am Boden liegen, alle in eine Richtung umgeworfen von der Druckwelle.
You know, if you were a large animal and you lived above ground on May 18th, you died.
Größere Tiere, die sich hier oberhalb der Erde aufhielten, starben hier am 18. Mai. Wir glaubten, dass kein Vogel den Ausbruch überlebte, kein Reh oder Elch überlebte. Bären, Berglöwen, all diese Tiere starben damals, aber sind mittlerweile wieder in dieser Gegend zurück.
erklärt mir Todd Collins, den wir hier treffen. Seit Jahrzehnten arbeitet er hier als Park Ranger.
My job is to tell people about how the 1980 eruption changed the landscape.
Mein Job ist es, den Leuten von dem Ausbruch 1980 zu erzählen, wie er die Landschaft veränderte und sie sich seitdem entwickelt hat. Das hier ist ein wirklich einmaliger Ort, denn unsere Parks und Monuments sind normalerweise darauf ausgerichtet, dass das, was da ist, erhalten wird. Hier hat man ein Monument eingerichtet, damit es sich verändert und man dem dabei zusehen kann.
Von hier aus fahren wir jetzt auch noch das letzte Stück der Straße Richtung Krater, wo wir im Besucherzentrum schon erwartet werden.
Good afternoon, sir. Welcome to Johnston Ridge Observatory, the closest you can get to Mount St. Helens.
Tom Mulder steht am Eingang des Besucherzentrums des Johnston Ridge Observatory, ein flach in die Landschaft gebauter Betonbau mit großen Panoramafenstern. Durch den damals abgesprengten Teil des Bergs auf dieser Seite hätte man von hier aus einen freien Blick auf den Krater, hätte man, wenn nicht auch heute alles Wolken verhangen wäre, das sei hier ganz normal, meint Tom Mulder.
You can't see that mountain, you can't see the valley between here and the mountain. You're lucky if you can see the parking lot.
Man sieht den Berg nicht, das Tal nicht. Wenn man Glück hat, kann man von hier bis zum Parkplatz sehen. Das ist nun mal das Wetter hier in den Bergen.
Der Name des Besucherzentrums erinnert an das bekannteste Opfer des Vulkanausbruchs, den Vulkanologen David Johnston.
He was just a little bit west of where the buildings. He was on this ridge watching the volcano.
Er war nur ein paar Meter links von unserem Gebäude, hier auf dem Grat, um den Vulkan zu beobachten. Die Vulkanologen wechselten sich ab. Einer war immer hier. An der Nordseite hatte sich eine Beule gebildet, die sich jeden Tag um 5 Meter ausdehnte. Er hatte an dem Tag Dienst, gleich hier.
Anders als heute bot das Wetter am 18. Mai 1980 eine perfekte Sicht auf den Berg. Bilder von damals zeigen einen Sonnentag, perfektes Wetter, keine Wolke nirgendwo, bis der Vulkan dann seine Eruptionssäule 34 Kilometer hoch bis in die Stratosphäre schleuderte. David Johnston hatte tagelang genau hier sein Lager aufgeschlagen, um die Entwicklung am Berg zu beobachten. Am nördlichen Rand des Kraters hatte er seit Tagen eine Ausbeulung beobachtet. Aber niemand hatte sich vorstellen können, was dann geschah. Um 8.32 Uhr erfolgte ein Erdbeben der Stärke 5,1. Dann, etwa 10 Sekunden später, löste sich die gesamte Nordflanke des Berges, wahrscheinlich der bis heute weltweit größte aufgezeichnete Bergrutsch überhaupt. »Vancouver, Vancouver, this is it!« rief er noch in sein Funkgerät, bis es abbrach. In Vancouver, einem kleinen Ort im Washington State, war die Basisstation der Wissenschaftler. Außer ihm starben 56 andere Menschen, Holzfäller, Camper, Wanderer. David Johnston hatte immer wieder gewarnt, die Behörden zur Evakuierung gedrängt und durch seine Appelle dafür gesorgt, dass die Evakuierung auch nach Wochen nicht aufgehoben wurde. Hätte man nicht auf ihn gehört, wären sicher Tausende gestorben. Ihm zu Ehren sitzen wir also jetzt im Johnston Ridge Observatory. Weiter unten am Berg gab es großflächige Zerstörungen, hier oben aber gab es einfach nichts mehr, erklärt Tom Mulder.
It was stark and gray and nothing living.
Es war hart, grau, ohne jegliches Leben.
Augenzeugen vermuteten, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis sich hier wieder Pflanzen ansiedeln könnten, doch das ging dann sehr viel schneller.
One of the delightful stories of the biology, a lupin, the first lupin plant, an alpine lupin.
Eine der schönen Geschichten der Biologie ist die der Lupine, der ersten Alpenlupine, die nur ein Jahr nach dem Ausbruch hier oben wuchs. Ein Samen von dieser Pflanze, die an diese hochalpine Landschaft gewöhnt ist und gleichzeitig Stickstoff produziert, schafft es.
It's a relative of a pea, it's a legume, it is able to fix nitrogen.
Und Stickstoff ist genau das, was es hier nicht gab.
Because the landslide material and the ash doesn't have much nutrition in it.
Denn das Material mit all der Asche hat so gut wie keinen Stickstoff. Viele Samen, auch wenn sie hierher geweht kommen und sprießen, gehen wieder ein im heißen Sommer ohne Nahrung. Aber die Lupinen können selber Stickstoff erzeugen. Sie haben an ihren Wurzeln Bakterien, mit deren Hilfe sie Stickstoff aus der Luft in die Erde bringen können.
Atmospheric nitrogen into nitrogen that the plant can use in the soil.
Hier im Besucherzentrum erfährt man alles über die Urgewalt von Vulkanen. Doch darüber hinaus geht es hier im National Monument eben auch darum zu verstehen, wie Pflanzen und Tiere sich eine Mondlandschaft zurückerobern, erklärt Tom Mulder.
Mount St. Helens is this grand laboratory, this huge experiment.
Mount St. Helens ist dieses großartige Laboratorium, ein riesiges Experiment, wo wir zusehen, was Mutter Natur unternimmt nach so einem Ausbruch, ohne dass wir selber etwas pflanzen, düngen oder eindämmen.
Rather than plant it or fertilize it or dam it.
Seit Jahrzehnten kommen Wissenschaftler aus aller Welt jeden Sommer immer hier in die Todeszone des Mount St. Helens, um genau zu erforschen, wie sich Fauna und Flora weiterentwickeln, bis die Landschaft hier wieder so aussieht wie im Frühjahr 1980, wird es vermutlich noch Jahrhunderte dauern. Und doch, oder gerade deshalb, wer die Auswirkungen von Naturgewalten erleben will und genauso wie natürliche Besiedlung funktioniert, hier am Mount St. Helens, kann man es beobachten, wie vermutlich nirgendwo sonst, findet auch Penny Rose am Ende unserer Reise.
Trees were destroyed, entire forests and ecosystems were destroyed, elk were killed, fish were killed, nothing was surviving.
Bäume wurden zerstört, ganze Wälder und Ökosysteme, Elche und Fische starben, nichts überlebte. Aber schon am nächsten Tag begann der Heilungsprozess für die Menschen und für die Natur.
The healing started and it started for both humans and for nature.
Der Mount St. Helens hat die Landschaft im Süden des US-Bundesstaates Washington nachhaltig verändert. Dieter Wulff ist in die explosive Geschichte des Vulkans eingetaucht. 2008 wurde der Vulkan übrigens als ruhender Vulkan eingestuft und ist es seitdem auch geblieben. Für mich war das eben übrigens eine spannende Erinnerung an eine Kanada- und USA-Reise im August 1980, als wir mit dem Campingwagen in dieser Region unterwegs waren und gebannt am Radio die Nachrichten verfolgt haben, als es hieß, dass möglicherweise ein erneuter Ausbruch bevorstehen könnte. Es ist damals alles gut gegangen, wir konnten unsere Reise fortsetzen, fuhren aber schon durch eine Art Mondlandschaft. Überall sahen wir die feine graue Asche vom Mount St. Helens am Wegesrand. Ein Marmeladenglas voll mit dieser Vulkanasche habe ich mir damals als Souvenir mitgenommen und sie in der Schule dem Erdkundelehrer und meinen Mitschülern gezeigt. Gleich nach den Nachrichten geht unser Sonntagsspaziergang weiter, unter anderem durch das Hamburger Kontorhausviertel. Apropos Hamburg. Da fallen mir immer die reiselustigen Ameisen von Joachim Ringelnatz ein. In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Rest der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Auf große Reisen haben in diesem Jahr viele verzichten müssen oder wollen, denn bestimmte Länder waren bzw. sind Corona-bedingt tabu. Oder aber der Gedanke an das Virus, die Gefahr, sich zu infizieren, wäre an vielen Orten ein ständiger Reisebegleiter. Das macht natürlich auch was mit den Ländern, mit den Einheimischen, die plötzlich weniger Touristen und ihr eigenes Land ganz anders erleben, wie wir nachher auch am Beispiel Islands erfahren werden.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Sonntagsspaziergang geht weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Die erste und am weitesten entfernte Etappe mit dem Mount St. Helens im US-Staat Washington liegt hinter uns. Wir schnappen uns gleich ein Kajak für eine Paddeltour auf Berliner Seen, gehen später in Hamburg an Land, um die Geschichte, den Klang und die außergewöhnliche Architektur des dortigen Chile-Hauses zu würdigen und werden später noch Island einen Besuch abstatten, das sich in diesem Jahr ein wenig vom sonstigen Touristenansturm erholt und neue Einsichten und Ansichten bietet. Dass wir in der Ferne die Heimat oft besonders zu schätzen wissen, das haben Erika Brüning und Fred Oldörp in einem Schlager aus den 60er Jahren auf den Punkt gebracht, mit Jans Weit von Berlin, womit wir auch schon unser nächstes Reiseziel ins Visier nehmen.
Jans Weit weg, muss es sein von Berlin, denn erst dann wird dir klar, was du hast an Berlin, wo die Sterne bei Nacht überm Tiergarten stehen. Ja, da möchtest du dann sein und verliebt spazieren gehen. Und du träumst, und du träumst von der Bank an der Spree, von der Luft und dem Duft dort am Grunewaldsee. Und du fehlst, wenn im Frühling die Linden wieder blühen, Jans, Jans schnell nach Berlin.
Jans, Jans schnell eilen auch wir jetzt nach Berlin, um dort die Langsamkeit zu entdecken. Oder auch einen Hauch von Venedig. Denn wer Brücken und Inseln liebt, muss nicht bis in die Lagunenstadt fahren, sondern kommt auch in Berlin auf seine Kosten. Denn hier gibt es sogar mehr Brücken als in Venedig und außerdem 50 Inseln. Für Wassersportler ist die Stadt ein Eldorado. Und jenseits des Großstadtdschungels gibt es stille Eilande und Naturschönheiten zu entdecken. Ein wenig Muskelkraft genügt, um die Berliner und Brandenburger Seenlandschaft zu erkunden. Mein Kollege Rocco Tiede ist schon einmal vorausgepaddelt.
Die Menschen haben Freizeitverhalten, wir sind hier ganz nah an der Stadt. Wenn man hierher fährt, muss man nicht so weit fahren und ist trotzdem wirklich in einer anderen Welt. Wir sind hier am großen Sedinwall und neben dem großen Sedinwall liegt der kleine Sedinwall.
Erklärt Andreas Kleben, der als Fotograf in Berlin arbeitet. Jetzt hat Kleben einen Verein gegründet, der sich um die saisonale Nutzung der Insel Sedinwall im Südosten Berlins kümmert. Er setzt sich dort für den Naturzeltplatz, nicht motorisierte Freizeitsportler und Kanuwanderer ein. Aktuell ist der Zeltplatz auf der Insel Sedinsee noch gesperrt.
Das gehörte bis vor kurzem zum Landeskanuverband dazu und da war ich der sogenannte Inselbürgermeister von dem Naturzeltplatz Sedinwall. Jetzt machen wir uns selbstständig und gründen einen eigenen Verein und die Insel ist dann formell unsere Sportstätte. Und die Sportstätte müssen wir natürlich pflegen. Ganz viele Baumarbeiten müssen hier gemacht werden. Und wir müssen gucken, dass die Wege in Ordnung sind. Das Klo muss in Schuss gehalten werden, wird einmal im Jahr gereinigt mit einem ganz großen Pumpschiff. Also wir haben hier schon ganz gut zu tun.
Andreas und sein Verein versuchen bei der Politik und den verantwortlichen Stellen im Berliner Senat eine Lösung für ihr Anliegen zu finden, um die Insel wieder zugänglich zu machen. Beim Paddeln erläutert er.
Hier gibt es ganz viele Tiere. Wir haben zum Beispiel auch im Frühjahr eine Schutzzeit für die Brutzeit von Wildgänsen. Aber die brüten halt da,
wo die, in die Eier auch ganz schnell geklaut werden. Also es gibt hier zum Beispiel Minks, die so ein bisschen wie Nerze früher mal gezüchtet worden sind. Zu Wendezeiten sind Zuchtfarmen aufgelöst worden, die Minks sind abgehauen und denen geht es hier blendend in der Natur. Aber sie mögen halt das gerne, was andere auch gerne möchten, nämlich dicke, fette Eier.
Im vorigen Jahr gab es auf dem Sellinwall über 500 Gäste mit 900 Übernachtungen. Platz gibt es auf der Insel für insgesamt 60 Campingfreunde. Viele Paddler nutzten die Insel als eine Station auf ihrer sogenannten Märkischen Umfahrt. Diese beliebte Route ist etwa 180 Kilometer lang. Sie führt über viele Seen, die Spree und Dahme, bis zum Spreewald. Von dieser Märkischen Umfahrt kommen gerade Susanne und Tom aus Berlin, die all ihre Sachen im Paddelboot verstaut haben. 12 Tage haben sie für ihre Tour gebraucht. Weil zu viele Unsicherheiten mit Blick auf die Urlaubsziele bestehen, ist es dieses Jahr ihre Art, Ferien zu machen.
Das ist unser Sommerurlaub, ja. Kann halt nicht jeden Tag das T-Shirt wechseln.
Tom meint, in einem Paddelboot bekomme man mehr unter als auf dem Motorrad. So sind sie an den Berliner Stadtrand gefahren.
Auto genommen, Boote rauf, losgefahren, gucken, wo wir einsetzen können, in Königs Wusterhausen.
Das kleine Gespräch mit Susanne und Tom findet mitten auf dem Sellinsee statt. Paddeln war selbst zu Zeiten des Lockdowns nicht verboten. Um Abstandsgebote mussten sich Susanne und Tom auf ihrer Tour nie sorgen.
Es ist nicht so schwer auf dem See.
Wir haben jetzt gesehen, dass einige Campingplätze zu haben. Ob die jetzt inzwischen pleite gegangen sind oder ob die wegen Corona noch zu haben.
Aber für eine Nacht fanden sie immer was.
Es gibt ja auch so Biwakplätze in der Wildnis oder halb in der Wildnis oder am Ortsrand von den Gemeinden betreut. Die sind teilweise auch sehr gut ausgestattet.
Auch mit dem Wetter hatten die beiden meistens Glück.
So Unwetter hatten wir jetzt nicht abgekriegt. Ja, 2 Tage Regen und danach wurde es wieder schön. Das geht dann auch, ja.
Also hier ist es ein bisschen kälter, die großen Seen. Aber da, wo wir waren, auf der Spree jetzt, in den kleinen Altarmen und so, da war es an den Tagen, wo wir Regenwetter haben, das Wasser wärmer als die Luft.
In dem einen Strandbad, da stand 24 Grad.
Wasserwanderer sind Selbstverpfleger. Im Boot hat man einiges unter Deck dabei.
Unterwegs gibt es dann ab und zu mal einen Supermarkt, da kauft man dann wieder was rein.
Man kann das halt diese wasserdichten Säcke schön da so reinschieben einfach. Also vorne ist die Isomatte, hinten ist Zelt und Schlafsack.
Dann kommt ein Klamottensack, der geht bis hier. Dann kommt hier vorne sind die Steuerpedale für die Füße, da ist dann kein Platz mehr. Und hinten sieht es genauso aus. Da ist bis hier ist der erste Sack, bis hier ist der zweite Sack und der Rest ist für Proviant.
Die Boote sind beladen recht schwer. Doch zu zweit oder mit einem kleinen mobilen Bootswagen geht es. Man bewegt sich, ist jeden Tag an der frischen Luft und bewundert.
Schöne Natur. Und auch sehr viele Eisvögel gesehen, Biber, Nutrias.
Doch Tom gibt zu bedenken.
Es ist nicht jedermanns Sache mit dem Kajak. Also man muss schon ziemlich wetterfest sein, auch so ein bisschen wissen, wie man es macht. Wenn wir jetzt die 2 Regentage gehabt hätten ohne unser wasserfestes Zeug und schnell trocknende Kleidung und wasserdicht alles verpackt, dann wäre das ziemlich katastrophal geworden.
Wer nicht so viel Zeit hat oder nur ein Wochenende unterwegs sein möchte, dem empfehlen Susanne und Tom mit Blick auf ihre Wasserwanderkarte.
Da kannst du ganz gut einsetzen an diesem
hier über dem, also über
an dem Kanal.
An dem Kanal, genau. Und dann kann man hier so runterfahren, den Zeutnersee, und dann hier kann man eben rum und den großen See wieder hochfahren. Aber das ist auch eine Tagestour.
Südöstlich von Berlin befindet sich der Krossinsee. Er hat eine maximale Tiefe von 6 Metern. Eigentlich ist er eine Nebenrinne der Dahme und 163 Hektar groß. Im Nordosten ist er über die Schleuse Wernsdorf mit dem Oder-Spree-Kanal verbunden. Durch den Zeutner See hingegen, mit seinen 4 Kilometern Länge, verläuft die Grenze zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Bei Freizeitanglern ist das Gewässer wegen seiner großen Fischvielfalt beliebt. Neben Blei, Döbel und Plötzen holen sie auch hier manchen Barsch, Hecht, Zander oder Aal heraus. Tom und Susanne wären gerne noch im Naturidyll geblieben. Denn je näher man der Hauptstadt kommt, desto lauter und belebter wird es.
War schon eine Umstellung da auf den Lämmeritzsee, das war schon ein bisschen krass. Die ganzen Motorboote.
Auch der fast kreisrunde Dämmeritzsee ist zweigeteilt. Im Norden Berlin und im Süden Brandenburg. Ein Halt im brandenburgischen Erkner lohnt für denjenigen, der etwas Kultur auf seiner Paddeltour erleben möchte. Denn der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann bewohnte hier von 1885 bis 1889 die Villa Lassen. Diese ist seit über 3 Jahrzehnten Museum. Präsentiert werden dort Erstausgaben sowie einige persönliche Gegenstände des Schriftstellers. Wer auf dem Flakenvlies weiter paddelt, kommt zu Deutschlands kleinster Gemeinde mit eigener Straßenbahnlinie, nach Woltersdorf. Diese über 100 Jahre alte Bahn verkehrt im 20-Minuten-Takt nach Rahnsdorf. Hier ist der Anschluss an die Berliner S-Bahn. Auch in Woltersdorf lohnt es sich, für Kulturinteressierte an Land zu gehen. Bekannt ist die historische Schleuse. Frisch verliebte Paare hingegen besuchen gern die Liebesquelle. In den Kranichsbergen befindet sich ein hölzerner Aussichtsturm. Von seiner Aussichtsplattform können die Besucher bis nach Berlin zum Fernsehturm blicken. Und im Heimatmuseum in der alten Schule finden Kunstfreunde originale Werke des Jugendstilkünstlers Fidus. Der Grafiker und Maler fand 1948 seine letzte Ruhe auf dem örtlichen Friedhof. Aber zurück zum Sedinsee und seiner größten Insel, dem Sedinwall.
Hier kann man ziemlich deutlich verfolgen, wie sich Natur verändert. Ja, und jetzt kommen wir zum sogenannten Kinderbadestrand. Hier geht es nämlich super flach ins Wasser. Und da kann man wirklich ganz toll baden. Und herzlich willkommen auf dem Sedinwall.
Und dann lädt Andreas zu einem Inselrundgang ein. An vielen Stellen sieht man aus Baumstümpfen gefertigte Skulpturen von einem der Insulaner.
Das ist ja einfach nur ein Stumpf von einem Baum, der mal gefallen ist. Und er hat so einen richtigen Rübezahl ausgeschnitzt. Ist total toll. Also die Insel ist winzig klein, ungefähr so groß wie 3 Fußballfelder. Ganz viele Zonen kann man hier auch nicht betreten. Also hier gibt es zum Beispiel so eine Uferzone, so eine Röhrichtanpflanzung, die abgesperrt ist, weil man sie eben wegen Naturschutz nicht betreten soll. Und nur so einen ganz kleinen Bereich kann man tatsächlich begehen.
Andreas Klehm beschreibt das Besondere seiner Insel.
Also was an so einer Insel halt einzigartig ist, sie ist wie so ein abgeschlossener Kontinent und das ist halt ein ganz kleiner Maßstab. Und wir haben ja zum Beispiel manche Tiere, die es ansonsten kaum gibt. Wir sind eine Brutstätte für Wildgänse und Wildgänse brauchen ganz viel Ruhe. Also deswegen darf man zum Beispiel im Frühjahr, wenn die brüten, die Insel auch nicht betreten. Und manches haben wir hier zum Beispiel auch nicht. Also das nächste Ufer ist hier gerade mal 300 Meter entfernt. Da drüben gibt es zum Beispiel Zecken, hier gibt es keine Zecken. Oder drüben im Wald gibt es Wildschweine, hier gibt es keine Wildschweine.
Er hat auch Ideen, um Kindern und Jugendlichen aus Berlin die Natur näher zu bringen.
Ansonsten merken wir auch ganz viel an der Vegetation, wie sich was verändert. Also in den letzten Jahren gibt es weniger Insekten. Das hat bei uns die Folge, dass wir weniger Vögel haben, weil Vögel eben Insekten fressen. Die Bäume haben hier einen riesigen Vorteil gegenüber jetzt städtischem Wald oder Parklandschaften direkt in der Stadt. Sie haben nämlich viel mehr Wasser. Also wir sind halt eine Insel, logischerweise gibt es ja drumherum Wasser. Also das heißt, Wasserknappheit haben die Bäume hier nicht. Und daraus kann man natürlich so einen Lehrpfad machen für Stadtkinder oder für Jugendcamps oder für Jugendfreizeiten.
Die Hauptstadt mit ihrem Lärm, Trubel, den über 3 Millionen Einwohnern und dem Verkehr ist nicht weit.
Die ist so weit entfernt, dass man sie sogar sehen kann. Also abends wird es Richtung Stadt eben halt nie so richtig dunkel. Da ist immer noch so ein Sträulicht Richtung Süden. Es ist dann einfach richtig dunkel.
Doch nicht jedem Bootsfahrer ist es gestattet, für einen Inselrundgang an Land zu gehen.
Das Tolle an der Insel ist, dass diese Insel nur für Ruderboote oder Kajaks oder Paddelboote reserviert ist. Muskelbetriebene Boote können hier fahren. Sie dürfen keine Motorboote fahren, dürfen ja nicht anlegen.
Dann treffen wir auf einige gute Freunde von Andreas. Hartmut in kurzer Tarnfleckenhose, Muskel-T-Shirt sowie dunkler Brille auf dem Basecap ist bei einem Reinigungsdienst angestellt. Er erklärt.
Wir sind immer präsent bei sonst dieser Insel. Von den ganzen Bootsfahrern, die hier vorbeikommen, zugemüllt wird. Die Insel wird ein Müllberg. Und das zu verhindern, sind wir auch fast jeden Tag hier anwesend, bleiben in einem Boot über Nacht und verhindern damit eben, dass hier der Randale geführt wird und uns nachher natürlich in die Schuhe geschoben wird.
Er kennt die Insel seit 60 Jahren.
Und die habt schon zu tiefsten DDR-Zeiten, also kennt sie anders.
Hartmut beschreibt die aktuelle Lage wie folgt.
Das Land will es nicht, der Forst will es auch nicht. Die hätten keinen Nutzen davon, wenn sie die Insel uns nicht überlassen würden, hätten die auch keine Probleme damit. Wir bezahlen ja alles selber. Wir müssen die Baumbesichtigung holen, den Baumbeschneider kostet Geld. Die Erhaltung überhaupt von den Uferbefestigungen, Das, was ringsherum alles gemacht wurde, wurde von Insulaner gemacht. Der wäre schon längst alle freigespürt. Wir halten das entstand, die Insulaner. Wenn das nicht passiert, haben wir die halbe Insel weniger, aber die weggespült wird durch die Bootsfahrer.
Sein Kompagnon, Inselfrank aus Hohenschönhausen, ergänzt.
Und wir machen das alles kostenlos. Und da wird nichts gezahlt gehabt. Wenn irgendein Einsatz ist, dann sind alle Leute da und helfen. Ganz einfach, weil das ist einfach unsere Insel und die lieben wir.
Nicht nur Erwachsene mögen die Insel, wie Hartmut herausstellt.
Viele Kinder ist das Erholungsgebiet ohne Ende, sind immer kontrolliert. Wir passen gegenseitig auf die Kinder auf und damit ist das auch abgesichert. Hier läuft doch kein Kind am Wasser rum ohne Schwimmmesser oder dass ein Erwachsener dabei ist. Das ist eine kleine Gemeinschaft.
Das war aber schon vor dem Mauerfall so, wie sich Hartmut erinnert.
Und auch natürlich für die Wanderer, Ruderer, Kanufahrer war es schon immer ein Zielpunkt, wo sie anhalten konnten, wo sie übernachten konnten, wo sie eben Stationen hatten. Wir haben hier Pumpwasser, damit sie auch Wasser tanken konnten.
Sicherheit und Ordnung sind den Insulanern bis heute sehr wichtig.
Wir tun die ganzen Unfallstellen alle beseitigen. Im Gegenteil, wir halten die Insel sauber, aber richtig sauber. Und sorgen auch dafür, dass hier keine Randale kommen.
Im Angebot sind auch viele Sport- und andere Aktivitäten.
Wir spielen Volleyball, Tischtennis, wir machen Angelturniere für die Kinder. Wir haben ja auch einen Mitbewohner, der ist sehr handwerklich, der bringt die Kinder den Schnitzen bei und das ist alles kostenlos. Die Kinder sind begeistert und schnitzen da unter seiner Anleitung.
Rund um die Insel verteilt. Und da hinten ist noch der Waldschrat. Der sieht ein absoluter Hammer aus. Der macht das wunderprächtig.
Ergänzt Frank und Hartmut verweist.
Auch mit den Tieren, das ist ja auch für die Kinder hier, das ist alles naturnah. Die Enten kommen bis in die Zelte mit ihr, Junge. Und vorhin auch wieder eine schöne Ringern hat er hier rübergekommen, vorne an Land her. Wir haben Biber, wir haben Waschbären hier zu Besuch. Die Enten brüten fast hinter ein Zelt bei uns und fühlen sich wohl dabei. Natur pur. Das ist das Beste für die Kinder raus aus der Stadt. Hierhin ohne Strom, wo kein PC angeschlossen ist. Kein PC, keine Spielkonsole, das was ein Kind eigentlich braucht.
Hier müssen sie sich selber beschäftigen oder wir beschäftigen sie. Und das ist das Nonplusultra. Manche können es da nicht damit leben, aber hier lernen sie das wieder.
Die Insel scheint aber nicht nur in Ost-Berlin bekannt zu sein, wie Hartmut erzählt.
Die Kanufahrer, das sind ja nicht nur Berliner. Die kommen aus ganz Deutschland, setzen irgendwo ein. Zielpunkt ist auch die Sentinel-Insel, weil die ist bekannt.
Ergänzt Inselfrank und?
Das Weiteste, was ich bis jetzt mitbekommen habe, die kamen aus München. Die sind hier angepaddelt gekommen. Wir haben sie kaum verstanden.
Sogar ein Engländer wurde in diesem Jahr schon auf der Insel gesichtet. Und das Wetter spielt für die Insulaner keine Rolle. Sie halten zusammen, wie Hartmut betont.
Bei Wind und Wetter sind wir hier. Da gibt es keinen Sturm, der uns abschrecken tut oder Regen. Wir haben hier schon 3 Wochen Regen überstanden. Ist halt so. Da zieht man doch enger zusammen. Macht man Spieleabende, macht Ditte, man häkelt mit den Kindern.
Inselfrank spricht von großer Liebe zum Sedinwall.
Meine Frau hat sich megamäßig in diese Insel verliebt. Alleine schon wegen dieser Einfachheit. Von der Platte nach hier. Das Einfache. Kein Strom, kein fließendes Wasser. Pure Natur.
Und zum Abschied ist sich Andreas Klem sicher.
Die Insel gibt es ja schon seit der Urzeit. Und bei der Insel wird man keinen Stöpsel ziehen können. Das heißt, die wird man auch nicht versenken können. Die wird weiterhin da sein.
Rocco Tiede hat uns mitgenommen auf eine Paddeltour zu einsamen Inseln. Da, wo man sie vielleicht nicht sofort vermutet, vor den Toren Berlins. Hamburger Dern war das, gespielt und variiert vom Mundharmonika-Virtuosen Lars-Louis Lienig, der uns eingestimmt hat auf unsere nächste Etappe. Die Hamburger Speicherstadt und das benachbarte Kontorhausviertel, seit 2015 UNESCO-Welterbe. Zwischen 1885 und 1927 wurde die Stadt aus Speichern mit ihrem Verbindungsnetz aus Straßen, Kanälen und Brücken errichtet. Aus der modernen Backsteinarchitektur der Bürohauskomplexe, die seit den 1920er entstanden ist, steht besonders das Chile-Haus heraus. Ein imposanter Bau und eine Ikone des Klinkerexpressionismus. Ursula Menzer nimmt uns mit auf einen Spaziergang dorthin, bei dem auch die architektonischen und musikalischen Querverbindungen der Entstehungszeit lebendig werden.
Ich nähere mich dem Chile-Haus von der Ost-, also von der Hauptbahnhofseite her. Das mächtige, etwas düstere Klinkerbauwerk erhebt sich aus dem spitzen Winkel zweier auseinanderstrebender Straßen. Wie der Bug eines riesigen Ozeandampfers ragen die zusammenlaufenden Fassaden kühn in die Höhe, immerhin 10 Stockwerke hoch. Über dem Sockelgeschoss an der Bugspitze prangt, wie eine Galionsfigur, ein Andenkondor aus Terrakotta, das Wappentier Chiles. Es verweist darauf, dass der Bauherr seinen Reichtum dem Export von Chile-Salpeter verdankte. Das inzwischen fast 100 Jahre alte, großvolumige Chile-Haus besteht aus einem trapezförmig gegliederten Gebäudekomplex um Innenhöfe herum. Dazwischen ein spektakulärer Nord-Süd-Durchgang vom Burchardplatz zum Meßberg, dessen Zugänge von tiefen, fast tunnelartigen Tudorbögen überwölbt sind. Ein eindrucksvolles Areal, durchweht von hanseatischem Kaufmannsgeist. Von hier aus erreicht man die Haupteingänge und großen Treppenhäuser. Hamburg brachte mit dem Kontorhaus einen besonderen Bautypus des modernen Bürohauses hervor. Im Kontorhausviertel vereinen sich Häuser verschiedener Stile und Größen zu einem städtischen Ensemble. Diese Geschäftshäuser setzten damals sowohl hohe technische und ästhetische Standards als auch städtebauliche Maßstäbe. Sie bestimmen noch heute das Stadtbild Hamburgs. Die nahegelegene Neue Hafen City hat sich leider davon wenig inspirieren lassen. Fast 6000 Quadratmeter Grundstück wurden bebaut, lese ich in der UNESCO-Weltkulturerbe-Beschreibung. 36.000 Quadratmeter Nutzfläche, lautete seinerzeit der Auftrag des Bauherrn an den Baumeister Fritz Höger, der dieses zu seiner Zeit größte Bürohaus von 1922 bis 1924 plante und baute. Allein ein Spaziergang durch den Durchgang und um den Kolossalbau herum summiert sich zu einem Marsch von über einem halben Kilometer. Von der markanten Bugspitze ausgehenden Fassaden verlaufen asymmetrisch und werden im Westen durch einen Querriegel verbunden. Während sich die Südfassade zur Elbe und zum Hafen hin in einem weiten, eleganten Schwung ergeht, mutet die Nordfassade Richtung Innenstadt in ihrer geradlinigen Starrheit und Eckigkeit fast abwehrend an. Die geschwungene Form ist ein Merkmal des architektonischen Expressionismus. Die Plastizität des Gebäudes rekurriert auf die Bildhauerei. Und im Detail prägen die Klinker und die Winkel ihrer Setzungen die Gestaltung, die sich aus dem verwendeten Material ableiten. Gebrannte Steine, ausdrucksstarke Klinkerornamente, thematische Terrakotta-Figuren. Nicht zuletzt eine Referenz an die nordische Backsteingotik. Jedoch hinter dem handwerklich kunstvoll errichteten Klinkervorhang hat bereits die Moderne mit ihrer Betonskelett-Bauweise Einzug gehalten.
Der Marsch Alexander des Großen ist das Stück, was von ihm am meisten gespielt wird, was man also heute auch noch als gedruckte Noten bekommen kann. Wir gehen davon aus, dass dieses Stück ein Tanzstück ist für zwei Hamburger Tänzer, Lavinia Schulz und Walter Holl. Dieses Stück ist entstanden im expressionistischen Zeitgeist der damaligen Zeit. Es fällt dort nicht raus, hat ein sehr hohes Niveau. Und ist einfach ein schönes Stück. Bei dem Titel würde ich auch sagen, dass Stuckenschmidt sehr viel Humor gehabt hat.
Die schwungvolle Südfassade des Chile-Hauses zeigt eine staccato-artig rhythmisierte Pfeilerstruktur, die sich bei Schrägansicht optisch zusammenschiebt. Dann verschwinden die vertikalen Fensterachsen und der Eindruck einer homogenen Klinkerfläche entsteht. Bockhorner Klinker. Dunkelrot, dunkelbraun oder grau, je nach Tageszeit und Licht. Je nach Blickwinkel treten die weißrandigen Fenster zurück oder hervor. Es sind diese ästhetischen Besonderheiten des Gebäudes, die bei mir musikalische Inspirationen erzeugen. Die Betrachterin wird auch zur Hörerin.
Musik und Architektur, ein Thema, was äußerst faszinierend ist, weil die Musiker als auch die Philosophen sich also schon sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt haben.
Es war der Philosoph Friedrich Wilhelm Schelling, der Anfang des 19. Jahrhunderts die Metapher von Architektur als erstarrter Musik prägte. Aber der Zusammenhang ist weit älter. Musik und Architektur werden bereits seit der Antike in Beziehung gesetzt und Zahlenverhältnisse und Raumwirkungen sind Themen bis in die Gegenwart. Man denke nur an die Ausdrücke, Klangräume oder Klangskulpturen. Der Musikwissenschaftler Frank Böhme hat darüber geschrieben. Ich treffe mich mit Professor Böhme von der Hamburger Hochschule für Musik und Theater, der sich mit Kultur- und Stadtentwicklung und Musik im medialen Kontext befasst.
Als Pythagoras auf die Idee kam, als er der Sage nach an der Schmiede vorbeigegangen ist und dort die Hämmer hörte, wurden das erste Mal Intervalle beschrieben. Er hörte einfach zwei unterschiedliche Töne und beschrieb sie und hat dann festgestellt, dass zum Beispiel das Verhältnis 1 zu 2 eine Oktave ist. Und er hat damit eine Gesetzmäßigkeit erfunden, die dann im Laufe der Zeit für die Architektur wichtig wurde, nämlich genau in dem Moment, als in der Renaissance auf die Antike geschaut wurde, wurden diese Verbindungen noch einmal neu aufgedeckt, weil man jetzt Musik in Zahlen fassen konnte. Von Kepler, dass unser gesamtes Universum ein Klang ist, das ist naturwissenschaftlich totaler Quatsch, aber geistesgeschichtlich ist das ein inspirierender Moment, in sich vorzustellen, dass wir in einer Harmonik leben und damit den Krach vielleicht auch ausblenden können. Und das war einfach ein inspirierender Faktor, der für Musik und Architektur zusammenhängt. Und es gibt zu guter Letzt einfach auch den Begriff der Architektur in der Musik als etwas ganz anderes, nämlich dann, wenn der Komponist über die Form eines Stückes nachdenkt, Formenlehre, wie soll denn mein Stück eigentlich aufgebaut sein? Und er denkt dann auch architektonisch.
Das Stück Marsch Alexander des Großen über die Brücken Hamburgs ist ein ausdrucksvolles Beispiel expressionistischer Musik, das im zeitlichen Kontext der ersten klinkerexpressionistischen Gebäude in Hamburg zu verorten ist. Zur Entstehungszeit des Stücks war Hans-Heinz Stuckenschmidt als Pianist, Dirigent und Komponist in diverse Aktivitäten der Hamburger Szene involviert und setzte sich vehement für die neue Musik der Zeit ein, schreibt Frank Böhme in einem Lexikon-Artikel. Stuckenschmidt arrangierte Konzerte und trat mit Tänzern unter anderem bei avantgardistischen Masken- und Künstlerfesten im Curio-Haus auf. Von den Nationalsozialisten wurde ihm ein Berufsverbot auferlegt und er musste emigrieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Berlin zurück, arbeitete beim Rundfunk und übernahm später eine Professur für Musikgeschichte. Am Ende des Spaziergangs um das inspirierende Chile-Haus noch eine sprachlich-semantische, freie Assoziation zum Thema Architektur und Musik, die dem expressionistischen Baumeister und Klinker-Enthusiast Fritz Höger vielleicht gefallen hätte. Der hart gebrannte Backstein der norddeutschen Architektur, wie er auch beim Chilehaus Verwendung fand, bekam einst die Bezeichnung Klinker, weil der Zusammenstoß der harten, gebrannten, trockenen Klinkersteine einen hellen Ton, einen charakteristischen Klang erzeugt, der im Übrigen auch ein Prüfzeichen bei der Herstellung ist. Klinkerklang, der Ton des Klinkers. Aus dem Material mit dem gleichen Namen, aus Ton, aus Lehm oder Tonerde wiederum, wird Klinker geschaffen. Ton, in gewisser Weise ein Baustoff und Element sowohl von Musik als auch ihrer Schwesterkunst Architektur.
Ursula Menzer hat uns das Hamburger Chilehaus, seinen eigenwilligen Baustil und den Klang des Expressionismus näher gebracht.
Allen die Willen nach Island haben, um Kabeljau zu fangen und zu fischen mit Verlangen. Nach Island, nach Island, nach Island zu. Tot 33 Reisen zijn ze noch nicht moe. Ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Komt onze tijd van de fooie aan. Wij gaan naar de herbergen en we drinken zonder ergen. Maar komt de tijd naar zee te gaan. Dan is er wel ons hoofd van zorgen zwaar belaan. Ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey. Langs de Lizaars, de Schorels voorbij. Vandaar al elkaar kleren, wie niet weet, die zal wel leren. Toen komt er bij ons sturen man. En hij geeft ons de koers recht naar Island.
In den letzten Jahren ist Island zu einem touristischen Hotspot geworden. Mehr als 2 Millionen Gäste kamen im Jahr ins Land, rund 7-mal so viele, wie es dort Einwohner gibt. Doch jetzt, im Corona-Sommer, ist alles anders. Sehr viel weniger Urlauber als sonst haben die Insel angesteuert. Das wirkt sich auf den Tourismus aus, aber auch darauf, wie die Isländer ihr Land erleben. Jessica Sturmberg ist gerade zurückgekommen aus Island und erzählt uns von ihren Eindrücken.
Der Campingplatz von Vík í Mýrdal an der Südküste Islands. Viele Wohnwagen haben sich eingerichtet, Großzelte sind aufgebaut, es riecht nach Grillwürstchen. Bier liegt zum Kühlen im Fluss, Kinder spielen an der Felswand. Auf den ersten Blick scheint es ein Sommer wie die letzten Jahre. Es ist viel los. Viele Gäste sind in dem Ort mit dem anmutig langen schwarzen Sandstrand, den rauen Felsspitzen im Meer und dem Berg Reynisfjall mit seinen steilen, moosbewachsenen Klippen. Der einst verschlafene Ort mit rund 500 Einwohnern hat sich auf Tourismus eingestellt. Es gibt viele kleine Sommerhütten, ein modernes Holzhotel ist in der Erweiterung, der Supermarkt hat lange Öffnungszeiten, es gibt schicke Cafés. Vík liegt an der Ringstraße und ist eine beliebte Anlaufstation für Touristen, die einmal ganz um die Insel herumfahren wollen. Diesen Sommer wollen das nicht so viele. Diesen Sommer sind es vor allem Isländer, die hier ihre Zelte aufschlagen, weil gerade das Wetter an der Südküste gut ist. Am nächsten Morgen sind ein paar Wolken aufgezogen. Sofort ist es ein paar Grad kühler. Ideales Wetter zum Wandern auf dem rund 15 Kilometer entfernten Hjörleifshövdi, einem Inselberg auf dem schwarzen Sandstrand. Der Pfad hoch auf den Berg führt durch hohe Gräser, dazwischen Lupinen in leuchtendem Blau. Die vielen Fliegen und ein paar Schafe sind für eine gute Dreiviertelstunde die einzigen Begleiter auf dem Weg zum höchsten Punkt, schon von weitem erkennbar durch einen hohen, rund geformten Steinhaufen, dort, wo Hjörleifur begraben liegt, so wie es geschrieben steht, auf den Tafeln am Fuße des Berges.
Hjörleifshöfði er sagður draga nafn sitt af Hjörleifi Hróðmarssyni, fóstbróður Ingólfs Arnarssonar, fyrsta landnámsmannsins.
Hjörleifshöfði, so wird es gesagt, hat seinen Namen von Hjörleifur Hróðmarsson, dem Blutsbruder von Ingólfur Arnarsson, dem offiziell ersten Siedler Islands. 874 kamen sie gemeinsam von Norwegen nach Island und gingen dann getrennte Wege. Hjörleifurs Sklaven ermordeten ihren Herrn im nächsten Frühjahr und flohen mit ihren Frauen auf die Vestmannaeyjar. Doch Ingólfur fand sie und rächte seinen Freund. Viele Jahre später siedelten sich zwei Höfe am Fuße des Berges an. Doch diese fielen der Eruption des Vulkans Katla 1721 und den anschließenden Fluten zum Opfer. 30 Jahre später wurde ein neues Gehöft auf dem Berg errichtet, ein Torfhaus, später ein moderneres, das bis 1936 bewohnt war.
Þá var bæjarstæði fært upp á sunnanverðan höfðan og var þar þangað til síðasti ábúandinn brá búi árið 1936 og jörðin fór í eyði.
Die letzten Siedler sind wie Hjörleifur auf dem höchsten Punkt des Berges begraben. Von dieser besonderen Grabstelle lässt sich rundum in die Ferne schauen. Links und rechts die unendlich lange schwarze Sandstrandwüste, durchbrochen nur von Gletscherläufen. Vorne der Atlantik, hinten der Gletscher Vatnajökull. Der Wind pfeift auf dem Felsplateau, wo kein Baum und kein Strauch Schutz bieten, außer dem Steinhaufen und der Grabstelle. Die seltene Einsamkeit dieses Sommers wird unterbrochen von einer Familie mit drei Kindern und Hund, die in schnellen Schritten den Gipfel erreichen, kurz innehalten. Auch der Hund scheint die Aussicht zu genießen. Auf dem Weg abwärts geht es vorbei an den verlassenen Höfen, von denen nur noch die Grundmauern erhalten sind, die überwuchert sind mit Pflanzen und bedeckt mit Moos. Der Weg schmiegt sich an einen Flusslauf, der aus einem kleinen Wasserfall zu entspringen scheint, bis nach ganz unten. Dort, wo wieder der Sandboden beginnt, geht es links auf einen breiten, auch von Autos befahrenen Weg entlang der Felswand des Hjörleifshöfði. Sie ist das Zuhause des Eissturmvogels. Ein Junges hat offenbar seine Eltern verloren und kauert am Wegesrand, geschützt vom hohen Gras. Kinder entdecken das Junge. Es hat Glück, dass nicht viele Autos vorbeikommen. Und die wenigen halten an oder fahren vorsichtig vorbei. Der Weg führt zu einer großen, rund geformten Höhle, deren Eingang von innen betrachtet so aussieht, als zeige sie die Umrisse von Meister Yoda aus Star Wars oder dem Symbol der Musikband Jamiroquai. Eine isländische Familie erzählt später, dass sie ein paar Tage zuvor mit der Großfamilie hier war und den Ort für ein üppiges Picknick genutzt hat. Sie genossen die Stille und Ruhe, die ausbleibenden Reisebusse in diesem Sommer. Doch daraus leiteten wiederum andere Gäste so etwas wie einen Anspruch ab und wollten ungestört Drohnenaufnahmen machen. Es kam zum Streit um die exklusive Einsamkeit. Auch das eine neue Erfahrung. Dabei bietet Hjörleifshöfði so viel, dass sich teilen lässt. Wer sich Zeit nimmt, kann mythische Wesen oder Geschichten aus der Felswand lesen und die Fantasie spielen lassen. Zum Beispiel eine Person entdecken mit wehendem Haar. An anderer Stelle scheint es, als erwache gerade ein Riese, ein Auge noch geschlossen, das andere bereits offen. Nicht weit weg davon scheint ein Löwe aus der Felswand zu entspringen. Hjörleifshöfði kann viele Assoziationen wecken, inspirierend sein. Für Islandreisende, die schon oft auf die Insel gekommen sind, fühlt es sich in diesen Sommerwochen an wie vor 20 oder 30 Jahren, als der Tourismus wirtschaftlich noch nicht so eine hohe Bedeutung im Land hatte, die Wege aber auch noch nicht so ausgebaut und viele Straßen noch Schotterpisten waren. Es ruht alles mehr in sich und ist gelegentlich einfach still. Außer, dass Vögel zu hören sind oder das Rauschen des Windes. Oder die herabstürzenden Wassermassen an einem Wasserfall. Wie auf der Halbinsel Snæfellsnes. Sie war der Ausgangspunkt von Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. Einige Sachsen beobachten bewundernd den Wasserfall am Kirkjufell, einem stolzen Berg im Gründerfjörðu.
Die Ruhe, die wir hier genießen können, muss ich sagen. Und nicht so viele Touristen. Also das genießen wir jetzt eigentlich auch ein bisschen. Wir sind so selber Touristen, aber wir genießen das trotzdem, dass hier nicht so viele sind. Also man kommt überall auch schön ran und Wasserfälle, Natur, pur, wunderschön.
Auch die Isländer genießen ihr Land in diesem Jahr besonders, fahren an Orte wie dem Geysir oder den Nationalpark Þingvellir, die sie wegen der Menschenmassen und Kommerzialisierung schon lange nicht mehr aufgesucht haben. Und sie denken darüber nach, wie sich der Tourismus wieder mehr im Einklang mit der Natur und auch sozial verträglicher gestalten lässt.
Es wäre wünschenswert und schön, wenn nachher nicht wieder alles so ist wie vorher. Zumindest, dass die Preise, die jetzt gerade nicht mehr ganz so abgedreht hoch sind, auf dem Level bleiben. Und nicht nur für uns, auch für die Touristen.
Sagt ein junger Isländer. Denn an einigen Orten waren die Preise extrem in die Höhe geschossen und der Eindruck entstanden, Touristen seien vor allem Goldesel. Gleichzeitig kam es in den letzten Jahren öfter vor, dass Urlauber mit ihren Geländewagen über unberührte Natur gefahren sind oder sich für spektakuläre Fotos selbst in Gefahr gebracht hatten. Viele Isländer wünschen sich nach den Erfahrungen dieses Sommers mehr Maß und dass es beiden, Gastgebern und Gästen, wieder mehr Freude macht, zusammenzukommen. Dazu passt auch der melancholische Sommerhit, der derzeit viel im Radio läuft. Tak Veremik, ein Lied, das für das diesjährige große Fest am Wochenende Verslunar Manahelgi am 1. August ausgewählt wurde, das aber letztlich abgesagt werden musste. Es geht in diesem Lied um das Fest und die Liebe zur Insel Heimaey, die zu den Westmännern gehört, wo das Hauptfestival an Verslunar Manahelgi stattfindet. Tak Veremik heißt direkt übersetzt Danke für mich, meint aber vielmehr vielen Dank von meiner Seite aus. Vielen Dank für das Zusammensein, für das Dasein, für die gemeinsame Zeit.
Ein Sommerhit aus Island war das, den Jessica Sturmberg von ihrer Reise auf die Insel mitgebracht hat. Und damit geht unser heutiger Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt auch schon zu Ende. Ihnen noch einen schönen Tag mit genügend Schattenplätzen und Abkühlung wünscht Dörte Hinrichs.